Hochverfügbarkeit und IT-Security zu garantieren, ist Ihr Daily Business, unseres auch. Immantares Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke. Heute unser Experte. Bernhard Fischer begann seine Karriere als Netzwerktechniker, verantwortlich für den Aufbau eines österreichweiten IP-Backbones und später für die Entwicklung und den Betrieb der wichtigsten Internet-Services für dieses Netzwerk. Nach dem Wirtschaftsinformatikstudium an der Universität Wien wurde er Forschungsmitarbeiter und Dozent an der Fachhochschule St. Pölten in den Bereichen Computernetzwerke, Betriebssysteme und IT-Security. Seit 2017 ist er Security Consultant bei der Firma Antares Netlogics.
Herzlich willkommen beim Antares Tech Talk. Heute gibt es wieder eine etwas technischere Episode, und zwar aus meinem Tech Track. Mein Name ist Bernhard Fischer und ich bin Security Consultant bei Antares Netlogics. Neben der Artificial Intelligence, kurz AI, gibt es auch noch ein anderes Thema, das immer wieder herumschwirrt in IT-Kreisen und CISO-Kreisen. Und zwar ist es das Darknet, und da tauchen sehr schöne Begriffe auf, so wie eben Darknet Monitoring oder Threat Intelligence, und dann gibt es andere Begriffe wie Deep Web und das Hidden Web und das Invisible Web, und dann gibt es noch, was weiß ich, was für Begriffe. Im Endeffekt beschreiben die alle irgendwie so ein und dasselbe nebulöse Ding, von dem halt hier geredet wird, aber keiner eigentlich so richtig genau weiß, was es ist, oder vielleicht die wenigsten wahrscheinlich. Und deshalb habe ich da jetzt eine mehrteilige Podcast-Serie, wo wir das ganze Thema etwas breiter untersuchen und analysieren werden. Und wie immer in meinen Podcasts wird es natürlich auch etwas technischer. Und wie ich schon gesagt habe, das Ganze wird mehrere Teile haben. In dem ersten Teil werden wir sich etwas allgemeiner mal dem Thema widmen, auch dem Begriff Anonymität nähern und so weiter. Und es wird dann weitere Teile geben, unter anderem in einem werden wir sehr technisch untersuchen, wie so ein Anonymisierungsnetz, das ist jetzt ein bisschen ein Vorgriff, aber wie Tor zum Beispiel, tatsächlich technisch funktioniert, was da dahinter steckt und auch wie man das so benutzt. Und weil es auch eine Rolle spielt, werden wir das Thema digitale Währungen und Kryptowährungen in einem ganz eigenen Podcast beleuchten. Und weil das eben in dem gesamten Zusammenhang da auch eine wichtige Rolle spielt. Dann schauen wir uns einmal den Begriff Darknet ein bisschen an, beziehungsweise was man so allgemein hört davon oder was so geglaubt wird. Da kann man sagen, ja, das ist irgendwie so ein Hinterhof irgendwo im Internet, wo man nicht genau weiß, wo der ist, und dort kann man dann irgendwelche illegalen Sachen machen. Das ist so die allgemeine Meinung, behaupte ich jetzt einmal. Und eine Sache, die eben jetzt für uns als Security-Firma und für mich auch als Consultant hier und da auftaucht, ist eben das Thema des sogenannten Darknet-Monitorings. Also aus irgendeinem Grund sind in diesem Darknet eben Daten zu finden. Ich sage jetzt mal sowas wie Benutzernamen, Passwörter, E-Mail-Adressen und so weiter. Warum genau, werden wir dann später noch sehen. Und wenn ich also jetzt in der Lage bin, das Darknet so zu überwachen, dann könnte ich dadurch unter Umständen eben Informationen über meine eigene Firma finden, und das würde mir mehr oder weniger eigentlich, also es wäre ein direkter Indikator dafür, dass es in meinem Unternehmen irgendwie irgendwo ein Leck gibt oder gegeben hat und möglicherweise als, sagen wir mal, Frühwarnung für irgendetwas, das bevorsteht, herangezogen werden kann. Ja, gleich als Vorgriff, leider ist die ganze Sache nicht so einfach, dass man da jetzt einfach irgendwo auf einen Search-Button drücken kann und dann fallen hier die E-Mail-Adressen einfach so heraus. Ganz so einfach ist das nicht. Warum, werden wir dann im Laufe der Podcasts natürlich herausfinden. Ja, was weiß man noch alles über das Darknet? Im Darknet ist angeblich alles geheim und alles ist völlig anonym und niemand weiß irgendwie Bescheid eigentlich. Das kann natürlich nicht ganz stimmen, wenn man sich das logisch überlegt, weil sonst würde es das ja nicht geben. Und wenn dort jetzt, sagen wir mal zum Beispiel, Listen von Benutzernamen auftauchen, dann müssen da ja irgendwelche Personen sein, die das einerseits zur Verfügung stellen, und dann müssen ja auch andere sein, die irgendwie Interesse an der ganzen Sache haben. Also es kann nicht ganz so geheim und anonym sein, wie man glaubt. Und genau das ist es. Es ist eben nicht so, dass hier alles geheim und anonym ist. Es ist nur eine etwas andere Welt, ich sag mal, in der man, sag ich mal, als ordentlicher, rechtsstaatlicher Bürger, wo man da brav erzogen worden ist, vielleicht nicht direkt jetzt einmal so den Zugang hat zu dem Ganzen, also jetzt vom Gedankenmodell. Also im Darknet gibt es sehr viel. Es ist jetzt ich bin hier sehr fokussiert sozusagen auf das, auf diese ganze Darknet-Monitoring-Geschichte natürlich ein bisschen, aber ich werde dann natürlich auch noch andere Sachen erzählen. Aber jetzt in diesem Bereich, der jetzt auch für ein Unternehmen interessant ist, ist das Ganze oder findet man im Darknet unter anderem Marktplätze. Das Ganze ist ein riesengroßer Markt, also nicht nur Marktplätze, aber insgesamt steckt unter anderem da drinnen ein riesengroßer Markt, in dem sehr viel Geld umgesetzt wird. Ja. Und mit sehr viel meine ich sehr viel, ja, sprechen da wahrscheinlich, also niemand hat da genau keine genauen Zahlen, aber wahrscheinlich von hunderten Millionen Euro, die da im Hintergrund irgendwo auf unserer Welt umgesetzt werden. Ganz so anonym kann die ganze Sache natürlich auch nicht sein, aus dem einfachen Grund, weil wenn hier viel Geld umgesetzt wird, das wissen wir auch alle, also solange das Ganze irgendwelche Zeilen auf dem Bankkonto sind, hilft einem das Ganze noch nicht wahnsinnig viel. Im Endeffekt möchte man das Ganze ja den Gewinn möchte man realisieren, wie es so schön heißt, und bedeutet im Endeffekt, möchte ich mir ja was darum kaufen, mit dem ich etwas anfangen kann. Das kann was zum Essen sein, aber ich möchte ja vielleicht auch ein Auto einmal kaufen oder ein Haus kaufen, Immobilien kaufen, was auch immer, ja. Mit viel Geld kann man viel kaufen. Und spätestens dann ist sozusagen das mit der Geheimnistuerei und mit der Anonymität irgendwie so ein bisschen, also dort muss dann irgendwie ein Bruch sein natürlich, weil mein neues Auto, den Ferrari oder den Tesla oder was weiß ich, den muss ich natürlich in einem realen, bei einem realen Händler kaufen. Ja, natürlich gibt es wahrscheinlich auch welche, die man dort im Darknet kaufen kann, aber das werden wir dann auch noch sehen etwas später. Ich möchte vorher ein bisschen abstrakter an das Thema herangehen, was die meisten schon wissen, also das ist auch so etwas, das liest man immer wieder zwischen den Zeilen oder man hört es irgendwie in den Medien oder irgendwer weiß das irgendwo, ja, dass man im Darknet nicht einfach so suchen kann. Ja. Im normalen Internet, da gebe ich im Google einen Suchbegriff ein, und dann kommen irgendwelche Sachen heraus, und im Darknet ist das nicht ganz so einfach aus verschiedenen Gründen, wie wir dann gleich sehen werden. Ja. Ich sag mal, wenn man so in irgendwo liest oder so, dann wird davon immer gesprochen, es ist nicht indizierbar. Was soll das heißen? Es ist nicht indizierbar. Das heißt nichts anderes als, die Suchmaschine hat es nicht gefunden oder kann es nicht finden. Und der Index ist eben, damit ist immer gemeint, der Datenbankindex, in der dann eben gesucht wird, weil Google, wenn man in Google einen Suchbegriff eingibt, dann ist es ja auch nicht so, dass jetzt das Internet in der Sekunde untersucht wird, sondern Google sucht regelmäßig das Internet ab und baut im Hintergrund eine riesengroße Datenbank eben mit eben verschiedenen Indizes auf, in denen dann live gesucht wird. Also wenn ich so einen Begriff eingebe, dann wird eben in der Google-Datenbank gesucht und nicht im Internet, was so viel heißt, wie wenn ich auf den Link klicke, könnte er natürlich schon wieder weg sein. Und wenn man jetzt so diesen Begriff Suche, Darknet und so weiter ein bisschen im Internet recherchiert, und ich sage jetzt mal, man kommt da auf Wikipedia zum Beispiel, dann weiß Wikipedia hier schon eine ganze Menge, nämlich auf Wikipedia wird hier unterschieden in drei verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist das sogenannte Clear Web, also das offene Web. Dann gibt es eine zweite Stelle, das ist das Deep Web, und dann gibt es die dritte Stelle, und das ist das Dark Web. Und zumindest die oberen beiden Stufen kennt jeder von uns in Wahrheit. Das Clearnet ist jetzt eigentlich das normale Internet, sage ich mal, das öffentliche Internet, in dem man auch über Google oder andere Suchmaschinen, Bing oder sonst irgendetwas, Dinge eben einfach finden kann. Das heißt eben deswegen Clear Web, weil es eben nicht durch irgendwelche Mechanismen geschützt ist oder weil der Content, also der Inhalt, nicht durch irgendwelche Mechanismen geschützt ist. Ich kann das einfach abrufen und kann mir das anschauen und genauso kann das eben eine Suchmaschine auch machen. Sehr wohl gibt es aber auch in unserer Welt Dinge, die man nicht im Google findet einfach, was aber nicht automatisch heißt, dass das illegale Sachen sind. Es gibt eine ganze Menge wissenschaftlicher Datenbanken oder auch irgendwelche anderen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Herstellerdatenbanken. Gerade Hersteller wie, na, ich will jetzt keine Produkte nennen, ist egal, also irgendwelche Firewall-Hersteller oder Computerhersteller oder sonst Softwarehersteller, die geizen ja extrem mit ihrem Wissen und was so viel bedeutet wie, man bekommt dann Informationen, wie man irgendetwas konfigurieren muss, nur eben auf irgendeiner Support-Seite, für die man sich aber vorher registrieren muss und beziehungsweise irgendwelche Kurse machen muss, damit man sich da überhaupt registrieren kann und so weiter, wissen wir alle. Und dann findet man dort drinnen hoffentlich die Antworten auf seine Frage. Und das ist das, was man aber als Deep Web bezeichnet, weil das sind Informationen, die sind auch im Internet und die kann ich über denselben Browser natürlich abrufen. Nur sind sie nicht im Google drinnen, weil der Google eben sich dort nicht einloggen kann und da einfach nachlesen kann und so weiter. Wie jetzt denn klar ist, es sind keine illegalen Informationen oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach Wissen, das ist im Internet da draußen, aber wir können es nicht so einfach abrufen. Es wird einem hier sozusagen das Leben aus verschiedenen Gründen schwer gemacht. Ja, es gibt zum Beispiel auch Standards, die aber in Wahrheit proprietäre Standards sind, was in meinen Augen ja ein Widerspruch in sich ist, aber da gibt es einen Standard, der wird in der Industrie verwendet, aber wenn man den Standard erfüllen will, dann muss man sich vorher um Zigtausende oder 100.000 Euro einkaufen, wo man dann die Unterlagen bekommt und so weiter. Das ist ja in meinen Augen absurd. Wie auch immer, um das geht es nicht, es geht hier ums Prinzip, also das ist das sogenannte Deep Web Information, die da ist, aber die man nicht so einfach im Google findet. Und die dritte Stufe, die Wikipedia da kennt, ist eben das Dark Web. Das ist eben dann das, wovon ich hier spreche. Das ist auch nicht im Google drinnen. Ich will dazu sagen, nur weil es im Dark Web ist, heißt das auch nicht automatisch, dass das Ganze illegale Information ist und werden wir dann auch noch gleich mehr dazu erfahren. Vorher möchte ich da einen weiteren Begriff untersuchen, und zwar das ist der Begriff der Anonymität, der in dem Zusammenhang ja immer wieder kommt und der ja teilweise auch für uns als Benutzer im Internet interessant ist. Ja, man möchte manchmal aus verschiedenen Gründen eben anonym sein und auch hier ist es so, das impliziert nicht automatisch, dass etwas illegal ist. Da gibt es also zwei Begriffe, die ich da in dem Zusammenhang da mal auseinanderhalten möchte. Und das eine ist das sogenannte Pseudonym. Und Pseudonym kann man, sage ich jetzt mal, einfach übersetzen mit dem sogenannten Alias-Namen, also ein Alias-Name oder auch, man kann sagen, ein Künstlername oder ein Username. Das ist ein Pseudonym. Also das ist sozusagen etwas, wo man eine Zugehörigkeit gewisser Dinge feststellen kann. Also wenn man jetzt an einen Usernamen denkt, ich habe meinen Usernamen, und der ist eben immer gleich. Alle Dinge, die jetzt in dem Netzwerk mit dem Usernamen behaftet sind, gehören eben dieser einen Person. Aber es ist nicht unbedingt direkt erkennbar, welche reale Person da dahinter ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von der Anonymisierung von Logdaten sprechen, dann ist das in Wahrheit meistens eine Pseudonymisierung, ja. Weil, also Logdaten, damit meine ich jetzt zum Beispiel Webserver-Logs, wo ja IP-Adressen drinnen sind und die Zugriffe drinnen sind oder sonst irgendwelche Login-Logs, wo ebenfalls eben Datum und IP-Adressen und so weiter drinnen sind. Und wenn man die ja so weitergibt, muss man da eben jetzt, sag ich mal, darauf achten, dass man da jetzt niemanden preisgibt. Aus verschiedenen Gründen ist aber jetzt irrelevant. Und was man da macht, ist, man pseudonymisiert das Ganze in Wahrheit. Das bedeutet, man ersetzt alle gleichen IP-Adressen durch irgendetwas anderes. Ja, dass man sehr wohl die zusammengehörigen Datensätze finden kann, aber die IP-Adresse als solche im Klartext zum Beispiel nicht mehr sieht. Es wird dann oft gesagt anonymisieren, aber es ist eigentlich ein Pseudonymisieren, weil anonymisieren würde bedeuten, man entfernt die IP-Adresse, aber wenn man das tut, dann verliert man sozusagen die Zusammengehörigkeit der Datensätze, die unter Umständen ja bei einer Analyse, wenn ich Logdatenanalyse machen möchte, wichtig ist. Ja, und der Begriff anonym war jetzt, glaube ich, implizit da, ist schon logisch, bedeutet eben, es kann etwas nicht identifiziert werden. Ursprünglich kommt der Begriff aus dem Griechischen bzw. dem Altgriechischen genauer genommen und es bedeutet eben ohne Namen. Und damit Anonymität entsteht, also oder beziehungsweise was Anonymität im konkreten Fall dann bedeutet, ist oft eine Sache der Betrachtung. In jedem Fall braucht Anonymität auf jeden Fall eine gewisse Masse. Wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel, man steht zu Silvester am Stephansplatz in Wien im ersten Bezirk, dann ist man in dieser Horde von keine Ahnung, Tausenden, Hunderttausenden, weiß ich nicht, also eine unvorstellbare Masse an Menschen. Und man steht dort drinnen und es fotografiert von oben jemand. Dann ist man im Wesentlichen anonym. Es ist sozusagen nicht ganz offensichtlich, dass hier jetzt der Herr Bernhard Fischer mittendrin steht zum Beispiel. Sondern ich bin auf den ersten Blick anonym, das heißt, ich gehe einfach in dieser Menschenmasse unter. Würde ich im Vergleich dazu aber am 1. Jänner am Vormittag alleine als einzelner Mensch an genau derselben Ort und Stelle stehen, ja, und sonst ist niemand dort und jemand fotografiert das, dann ist ganz offensichtlich, dass hier eine ganz bestimmte Person steht. Und dann kann ich damit beschäftigen, ja, wer ist das? Und dann kann ich ihm das Foto vergrößern und so weiter. In dem anderen Foto von zuvor sind aber da Hunderttausende drauf. Also den Einzelnen jetzt zu identifizieren, ist vielleicht auch möglich, ja, natürlich. Aber es ist nicht offensichtlich und nicht einfach, sagen wir mal so. Und durch diese Masse erst entsteht in diesem konkreten Beispiel eben die Anonymität. Das merkt euch einfach für die folgenden Podcasts, für die folgenden Episoden, die da kommen, weil es wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen, dass diese Masse auf jeden Fall von Bedeutung ist. Ich möchte da noch ein bisschen bei der Anonymität bleiben und die Frage stellen, warum möchte man eigentlich anonym und unerkannt bleiben? Leider, meiner Meinung nach, ist der Begriff Anonymität eben von den Medien, gerade im Bereich von IT-Security oder durch Security-Vorfälle, meiner Meinung nach ein bisschen in den Schmutz gezogen worden, aber wie ich es vorher schon erwähnt habe, ist Anonymität per se ist jetzt noch nichts Kriminelles oder Negatives. Nicht jeder, der aus verschiedenen Gründen an verschiedenen Orten anonym bleiben möchte, ist auch ein Krimineller. Ich sage jetzt mal als ganz klassisches Beispiel, möchte ich da den Begriff Whistleblower nennen. Whistleblower muss aber jetzt nicht irgendeine berühmte Persönlichkeit sein, die in einen katastrophalen Zustand in einer Firma aufgedeckt hat, sondern es geht zum Beispiel auch ganz einfach um den Briefkasten, wo man in der Firma Verbesserungsvorschläge einwerfen kann. Das müssen nicht immer gewaltige Änderungen sein, es kann irgendwas Kleines sein und aus verschiedenen Gründen hat man irgendeinen Vorschlag, man möchte aber einfach nicht identifiziert werden und darum gibt es eben den Briefkasten oder kann ich auf einen Zettel schreibe ich drauf, was ich finde, was in dieser Firma verbessert gehört und dann werfe ich dort ein. Deswegen bin ich aber kein Krimineller, sondern ich möchte aus verschiedenen Motivationsgründen einfach anonym bleiben. Dann gibt es zum Beispiel in nicht ganz so sauberen Systemen, politischen Systemen, vielleicht politische Opponenten, wobei das kann, ja, ich sage mal, auch bei uns in Österreich oder in westlichen Ländern von Europa genauso sein, dass es politische Opponenten gibt, die irgendetwas machen, aber in erster Linie denke ich jetzt natürlich schon an Regime à la China oder Nordkorea und da gibt es ja verschiedenste Regime, sag ich mal, schreckliche Regime auf der Welt, wo sehr wohl aber natürlich auch Opponenten unterwegs sind, die dort aktiv sind, ja, und gegen die Regierung in gewisser Weise vorgehen. Nur die können nicht einfach so wie bei uns, sag ich mal, sich auf die Straße stellen und gegen den Führer vorgehen, sondern das muss man eben entsprechend, sag ich mal, anonym machen, ja, auf verdeckte Art und Weise, da man sonst nämlich unter Umständen relativ schnell erschossen wird. Gleiches gilt auch für Berichterstatter, die in solchen Staaten oder zum Beispiel auch, sag ich mal, in Kriegsgebieten berichten, Das müssen jetzt nicht offizielle Berichterstatter sein von irgendeiner Zeitung, die natürlich auch sehr wohl oder von einem Fernsehsender, sondern es geht natürlich auch um die Bevölkerung, die einfach Videos macht von was hier gerade fürchterlichst passiert ist und das halt irgendwo dann auf Instagram oder YouTube stellen wollen. Das ist in solchen Ländern aber nicht unbedingt erwünscht oder in Krisensituationen, Kriegssituationen und so weiter vielleicht nicht ganz erwünscht. Und dann gibt es eben Beobachter, die da im Hintergrund das herausfiltern und dann möglicherweise Personen identifizieren und das hat dann unter Umständen negative Konsequenzen. Und darum möchte man in solchen Sachen anonym bleiben. Gleiches gilt auch für Hilfsorganisationen, die in verschiedene Länder, sag ich mal, der Bevölkerung helfen mit, es brauchen jetzt nur so Dinge sein wie Lebensmittelhilfen oder medizinische Versorgung und solche Sachen. Ja. Und oft ist es ja so, dass hier alles korrupt ist rundherum. Ja. Und auch solche Organisationen sind hier an eine Anonymität angewiesen, damit dann eben nicht der, sag ich mal, korrupte Staatsapparat kommt und die Lebensmittel für sich einkassiert, die eigentlich für die hilfebedürftige Bevölkerung notwendig ist. Wie gesagt, wenn man drüber nachdenkt, kommt man drauf, ja, tatsächlich, man hat doch auch Sachen, die man nicht will, dass es jeder weiß. Ich sage mal, wenn man nicht drüber nachdenkt und wahrscheinlich hat jeder das auch in seinem Bekanntenkreis, dann gibt es da so, die sagen, ja, ich habe nichts zu verbergen, von mir kann man alles wissen, ja. Meiner Meinung nach ist es einfach unreflektierter Bullshit, weil jeder hat irgendetwas, was er nicht den anderen, wer auch immer die jetzt einen Sinn, einfach weitererzählen möchte. Und es muss aber nicht illegal sein deswegen. Also gerade in Österreich haben wir eine fürchterliche Geheimniskrämerei um die Gehälter. Warum auch immer das so ist, ist nicht in allen Staaten so, aber in Österreich ist das so. Ist einfach so und das will niemand dem anderen erzählen. Ja, es ist aber deswegen eben nichts Illegales, es ist einfach so. Und jeder kann über sich selbst, sage ich mal, denkt einmal nach, was ihr habt, was ihr nicht möchtet, das an die Öffentlichkeit gelangt, das möchte man lieber für sich behalten, da braucht man gar nicht von der Öffentlichkeit reden. Es gibt auch Dinge, die würde man nicht allen Freunden erzählen oder seinem Ehepartner oder wie auch immer. Ja? Und deswegen sind das aber nicht automatisch illegale Dinge. Und das ist gleichzeitig auch jetzt meine Hausaufgabe an euch. Denkt einfach mal drüber nach, was ihr im Leben habt für euch, jeder für sich selbst, was ihr im Leben habt, wo ihr euch denkt, ja, das möchte ich lieber doch nicht, dass es jemand anderer weiß und wo möchte ich lieber unerkannt bleiben oder was möchte ich aus irgendwelchen Dingen nicht sagen und denkt ein bisschen drüber nach, was dort vielleicht die Gründe auch dafür sind, dass es so ist. Denn hiermit bin ich schon am Ende vom ersten Teil. Im nächsten Teil werden wir dann die Anonymität im Internet untersuchen. Wie einfach oder schwierig ist das eigentlich und wie anonym oder nicht anonym ist eigentlich das Internet? Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Lust gemacht habe auf das Thema Darknet mit dieser ersten Teaser-Episode und hoffe, dass ich die nächsten Folgen dann auch anhören werde. Dann sage ich einmal bis zum nächsten Mal beim nächsten Antares Tech Talk. Pfiat ein!
Antares Netlogix ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema. Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung auf den richtigen Weg.